Im Alten Testament, da gibt es eine Geschichte, die mich unheimlich fasziniert. Und zwar ist es die Geschichte, oder es ist die Situation, als Israel sich auf der Flucht befindet vor den Ägyptern. Also die sind aus dem Land Ägypten herausgezogen. Wir kennen die Geschichten nach den 10 Plagen, die Gott da gewirkt hat. Und die stehen irgendwann an diesem Schilfmeer und haben eine Barriere vor sich. Also das Wasser, das Meer, die kommen da nicht rüber. Und das Gelände dort ist auch etwas hügelig, gebirgig teilweise. Das heißt, wir können uns auch vorstellen, eventuell sind da auch Berge um sie herum. Und von hinten kommt auf einmal diese Elite-Streitmacht der Ägypter an und versperrt den Weg nach hinten. Also wie man es dreht oder wendet, irgendwie sind die in einer Sackgasse gelandet, obwohl die eigentlich Gott nachgefolgt sind. Die sind ja der Wolken- und Feuersäule nachgegangen, haben das getan, was Gott wollte und befinden sich in einer Sackgasse. Stecken da auf einmal fest und kommen nicht weiter. Und ich kann mich sehr gut in diese Situation dieses Volkes hineinversetzen. Wenn man an dieser Situation ist und es zurückblickt und da diese Streitmacht ankommen sieht, und man war einige Jahrhunderte als Sklave unter dieser Streitmacht, man wusste also, was die können und wie die Gewalt ausüben können. Und man kann sich gut vorstellen, dass da Panik und Angst und Verzweiflung bei diesem Volk der Israeliten aufkommt. Und dann sagt Gott aber durch Mose in dieser Situation, finde ich, etwas unheimlich Bemerkenswertes. In Exodus 14, Vers 14 lesen wir diesen ganz bekannten Vers, da sagt Mose: Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und dann greift Gott ein in diese Situation. Gott handelt hier. Er schickt einen Wind, der teilt das Meer. Das Volk kann durch das Meer hindurchgehen. Die Ägypter wollen hinterher. Die Wassermassen schlagen wieder über sie zusammen. Und diese Elite-Streitmacht der Antike ist ausgelöscht, weil Gott eingegriffen hat. Und dieser überwältigende Sieg, den Gott da gefeiert hat, dem Israel zuschauen durfte, bei dem sie Zeugen sein durfte, der führt zu spontanen Freudenausbrüchen beim Volk. Die singen ein Lied, Mose und das Volk stimmt ein Loblied auf Gott an. Und in der Bibel finden wir weitere solche Geschichten, in denen man ganz deutlich sieht, Gott greift ein. Da ist die Geschichte von Josua, als er kämpft mit den Israeliten gegen die Feinde und merkt, der Abend bricht an, die Nacht bricht an und der Vorteil, den wir haben, der wird irgendwie weg sein, wenn die Nacht anbricht. Dann am nächsten Tag werden die Karten neu gemischt und er bittet Gott, dass Gott eingreift und Gott lässt die Sonne stillstehen. Der Tag wird einfach länger, also physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt. Gott handelt, Gott greift ein in die Geschichte. Und wir finden viele weitere Geschichten mit ähnlichem Inhalt. Und ich finde das so faszinierend. Gott handelt und die Menschen stehen so häufig staunend nur daneben und können Gott eigentlich nur noch loben für das, was er getan hat. Auch unser heutiger Bibeltext, den wir gleich gemeinsam betrachten werden, der dreht sich ganz um dieses Handeln Gottes. Gott ist nicht irgendwo ganz weit weg und blickt zwischendurch mal mit dem Fernglas auf den Planeten Erde, um zu schauen, was wir hier so fabrizieren. Nein, Gott ist da. Gott ist da und Gott handelt, Gott greift ein in diese Geschichte der Menschheit. Gott ist aktiv. Und dazu gehen wir heute in unserer Predigtreihe, die Ankunft des Messias, weiter im Text aus Lukas 1. Wir haben ja schon dazu zwei Predigten gehört und wir gehen heute weiter in Lukas 1, die Verse 39 bis 56. Und ich lese uns den ersten Teil, die Verse 39 bis 45. Lukas 1, 39 bis 45. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Dieser Text, der knüpft ganz nahtlos an das an, was wir vorher hatten. Maria weiß, dass sie ein Kind erwartet. Also der Engel war bei ihr, hat ihr das verkündigt, hat ihr das erzählt. Und in diesen Tagen lesen wir also kurz darauf, keine lange Zeit ist vergangen, in diesen Tagen macht Maria sich auf in das Gebirge und sie geht mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Lukas liefert hier erstmal keine Begründung dafür, warum Maria das macht. Also warum Maria ihre Heimat verlässt und in das Gebirge Juda geht zu Elisabeth. Vielleicht macht Maria das, um erst einmal Abstand zu gewinnen von ihrer Umgebung. Wir können uns vorstellen, was so eine Nachricht für ein unverheiratetes Mädchen bedeutete, das schwanger wird. Also wie die Blicke der anderen wahrscheinlich waren, noch viel stärker in der damaligen Gesellschaft als heute. Vielleicht wollte sie einfach erstmal Abstand gewinnen nach dieser Situation, nach dieser Nachricht, die sie bekommen hat. Vielleicht geht sie aber auch, und das glaube ich eher, direkt zu ihrer Verwandten, zu Elisabeth. Es ist nicht näher erläutert, in welchem Verwandtschaftsgrad sie zueinander stehen, nur die Verwandte. Vielleicht geht sie gerade zu Elisabeth, weil Elisabeth ja auch ein Kind erwartet, das durch einen Engel angekündigt wurde. Und das wurde Maria ja gesagt, deine Verwandte Elisabeth, die ist auch schwanger. Also nicht nur du, sondern auch sie. Und bei beiden ist es ja eigentlich irgendwie unmöglich. Maria nicht verheiratet, bei Elisabeth haben wir davon gelesen, dass sie schon weit vorgerückt war in ihrem Alter, also schon zu alt, um ein Kind zu kriegen. Zweimal eine Unmöglichkeit, schwanger zu werden. Und trotzdem ist es passiert. Und vielleicht geht Maria deswegen auch gerade zu Elisabeth. Als ich diesen Abschnitt las, kam er mir irgendwie sehr unscheinbar vor. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das jetzt gehört hast, als ich ihn vorgelesen habe. Er wirkt auf den ersten Blick ein bisschen unscheinbar, finde ich. Aber ich glaube, dass dieser Abschnitt ganz wichtig ist an dieser Stelle, wenn man sich diesen literarischen Aufbau von Lukas 1 einmal genauer anschaut. Hier passiert nämlich Folgendes. Hier werden zwei Handlungsstränge, die von Lukas geschildert werden, die werden hier auf einmal verknüpft zu einem. Also Gabriel kommt als erstes zu Elisabeth, zu Zacharias und kündigt ihm die Geburt von seinem Sohn an, von Johannes. Und die Geschichte von Johannes und seinen Eltern Elisabeth und Zacharias ist der eine Handlungsstrang. Und dann haben wir den zweiten Handlungsstrang, der Gabriel kommt zu Maria und sagt, auch du wirst ein Kind bekommen. Und du wirst schwanger werden, also andersrum, du wirst schwanger werden und dann ein Kind bekommen. Und das sind diese zwei Geschichten, die hier irgendwie parallel erstmal laufen. Und wenn wir weiterschauen in Lukas 1, danach geht es auch wieder getrennt weiter. Also Johannes kommt auf die Welt und in Lukas 2 Jesus kommt auf die Welt. Beide werden groß und erst irgendwann später treffen sie sich, nämlich bei der Taufe von Jesus. Das sind im Prinzip zwei parallele Geschichten, die einfach nebeneinander verlaufen. Aber an dieser Stelle verknüpfen die sich. An dieser Stelle zeigt uns Lukas, wie diese beiden Geschichten zusammengehören und das ist wichtig für also ich glaube, daraus können wir einiges für uns entnehmen. In diesem Abschnitt finden wir nämlich mehrere Bestätigungen davon, dass Gott handelt. Unser Predigtthema, Gott handelt. Gott handelt und das sehen wir hier in dem eben diese beiden Geschichten miteinander verknüpft zusammengeführt werden. Wir schauen uns drei Dinge an, in denen Gott in diesem Abschnitt hier etwas bestätigt. Als erstes blicken wir mal auf diese Begebenheit aus der Geschichte von, aus der Perspektive von Elisabeth und Zacharias, also Johannes Eltern. In Vers 41 lesen wir davon, dass das ungeborene Kind in Elisabeths Bauch hüpfte, als Maria den Gruß ausspricht. Also Maria kommt hin und spricht mit Elisabeth und auf einmal bewegt sich dieses ungeborene Kind. Nun habe ich mir sagen lassen, dass es immer wieder mal vorkommt, dass ungeborene Kinder sich bewegen im Körper der Mutter. Aber hier scheint es irgendwie etwas Besonderes gewesen zu sein, sonst hätte Lukas das nicht so erwähnt und auch Elisabeth betont das ja hier auf eine besondere Art und Weise, hat sie wahrscheinlich selber irgendwie einen Unterschied gemerkt zu sonst. Aber wie kann das denn jetzt sein? Da kommt eine für dieses ungeborene Kind völlig fremde Person. Also Marias Stimme konnte das Baby Johannes noch nicht gehört haben vorher, weil sie noch nicht in Kontakt waren. Das war ja nicht wie heute, dass man sich ständig anrufen kann und per WhatsApp Sprachnachrichten schickt oder so. Die haben sich vorher nicht gehört. Das heißt, da ist eine völlig fremde Stimme, die Johannes als ungeborenes Kind hört und zeigt diese Reaktion der Freude. Wie kann das sein? Eine Erklärung dazu finden wir weiter vorher im Text in Lukas 1, Vers 15. Als Gabriel nämlich zu Zacharias in den Tempel kommt, sagt er Folgendes, 1, Vers 15. Denn er, also Johannes, wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt sein. Johannes als ungeborenes Kind, also von Mutterleib an, ist schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist das, was Gabriel vorausgesagt hat. Das ist das, was er Zacharias gesagt hat. Mit deinem Sohn wird das so sein. Er wird schon von Mutterleib an von Gott gesegnet, indem er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Und deswegen ist es hier überhaupt nicht verwunderlich, dass diese Reaktion da ist, dass diese Verbindung da ist, weil der Heilige Geist natürlich in Johannes schon wirkt, auch als ungeborenes Kind. Und diese Verbindung zu Jesus, zu dem ungeborenen Herrn, herstellen kann. Was bedeutet das denn jetzt? Elisabeth und Zacharias, die bekommen an dieser Stelle, durch diese Situation, dass sich dieses Kind so freut, die dritte Bestätigung, dass Gott handelt. Die dritte Bestätigung, dass Gott am Werk ist. Dass das, was Gabriel vorher angekündigt hat bei Zacharias, dass das stimmt. Dass es nicht nur irgendein Hirngespinst war, das Zacharias da im Tempel hatte, sondern dass es stimmt. Die erste Ankündigung, die sich erfüllt hat, war ja, dass Zacharias stumm sein wird. Er geht aus dem Tempel raus und kann nicht mehr reden. Gabriel hat wohl recht gehabt. Die zweite Ankündigung war, dass Elisabeth schwanger werden wird, obwohl sie schon sehr alt war. Und sie wird schwanger. Gabriel hatte wohl recht, Gott handelt. Und die dritte Bestätigung, die sie hier erleben, ist, dass Gabriel gesagt hat, er wird mit Heiligem Geist erfüllt sein. Und genau das stellt Elisabeth hier fest. Diese Verbindung zwischen diesen beiden Kindern ist durch den Heiligen Geist da. Gott ist also wirklich am Werk. Gott handelt. Aus Marias Perspektive erleben wir hier noch eine weitere Bestätigung. Und zwar stellt sie fest, in dem Moment, wo sie da hinkommt, Elisabeth, ihre Verwandte, ist wirklich schwanger. Also wie gerade schon gesagt, die hatten ja keinen WhatsApp-Kontakt oder Telefonkontakt. Sie konnte nicht kurz mal anrufen und sagen, Elisabeth, bist du wirklich schwanger? Stimmt das, was Gabriel mir gesagt hat? Sie musste dorthin und sich mit eigenen Augen davon überzeugen. Und ich meine, in dem Moment, wo sie vor Elisabeth steht, wird sie es gemerkt haben, die war schon wahrscheinlich im sechsten Monat, das sehen wir im Kapitel 1, Vers 36, ne? Dass sie ungefähr im sechsten Monat sein müsste, also schon sichtbar. Hätte sie also irgendeinen Zweifel daran gehabt, dass Gabriel vielleicht doch nicht recht gehabt hätte oder dass sie sich diese ganze Erscheinung mit Gabriel nur eingebildet hätte, dann ist spätestens hier die Bestätigung auch für Maria gewesen. Das, was Gabriel mir erzählt hat, ist absolut richtig gewesen. Er sagte, Elisabeth ist schwanger, deine Verwandte. Und sie steht vor Elisabeth und Elisabeth ist schwanger. Gabriels Botschaft, Gottes Botschaft, ist bestätigt. Sie stimmt. Das, was der Engel gesagt hat, wurde hier bewiesen. Elisabeth steht schwanger vor ihr. Marias Glaube wird hier also in dieser Begegnung bestätigt. Also ich glaube nicht, dass sie vorher gezweifelt hat, weil es sehr deutlich wird, dass sie dem Engel glaubt. Also sie geht dorthin zu Elisabeth und erlebt dort eine Bestätigung ihres Glaubens, eine Ermutigung, nochmal eine Zusage. Du hast mir geglaubt und schau mal, es stimmt wirklich. Du kannst dem vertrauen, was ich dir gesagt habe. Und dann lesen wir stellen eine dritte Bestätigung fest, die hier durch diese Verknüpfung der beiden Handlungsstränge deutlich wird. Es ist die mündliche Bestätigung durch Elisabeth für Maria. Bis jetzt ging ja alles nur irgendwie um Elisabeth und Johannes, der noch ungeboren bei Elisabeth ist. Aber hier sehen wir in Vers 41, lesen wir, dass Elisabeth ja mit Heiligem Geist erfüllt wird und bestimmte Dinge ausspricht, bestimmte Dinge sagt. Maria war ja vermutlich ganz, ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft. Das heißt, selber gespürt hat sie wahrscheinlich noch nichts, sichtbar war wahrscheinlich auch noch nichts. Es wurde am Anfang des Textes gesagt, sie machte sich in diesen Tagen auf, also ganz am Anfang. Also sie hätte ja vielleicht denken können, stimmt das wirklich? Bin ich wirklich schwanger? Es ist noch nicht sichtbar, noch nicht spürbar. Jetzt sieht sie, dass Elisabeth schwanger ist, dass es bestätigt ist, was der Engel gesagt hat. Und Elisabeth bestätigt jetzt, dass Maria selbst auch schwanger ist. Sie, durch den Heiligen Geist sagt sie, Vers 42, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Du bist schwanger. Das ist die Aussage, die dahinter steht. Das bestätigt Elisabeth durch den Heiligen Geist hier. Sie spricht eindeutig von dieser Schwangerschaft und Maria bekommt hier also eine zweite Bestätigung dafür, dass das, was der Engel, das, was Gott gesagt hat, wirklich stimmt. Gott ist am Werk, Gott handelt. Das bestätigt der Heilige Geist hier durch Elisabeth. Und Elisabeth, die kann an dieser Stelle auch nur ehrfurchtsvoll und staunend auf dieses Wirken Gottes blicken. Also sie sieht, Gott handelt, Gott fügt hier an zwei verschiedenen Frauen, bei denen es unmöglich ist, dass sie eigentlich schwanger sind, macht er ein großes Wunder und sie bezeichnet Maria als gesegnet. Ich glaube, Marias Umfeld würde sie wahrscheinlich eher mit anderen Begriffen betiteln, weil sie eben unverheiratet ist und schwanger ist. Sie würde eher Ausgrenzung erleben, eher Beschimpfungen, aber Elisabeth bezeichnet sie hier als die Gesegnete. Sie sagt, dass es etwas Großartiges ist, was Gott an ihr gemacht hat. Und auch Elisabeth erkennt hier in Bezug auf Maria, dass Gott wirklich am Werk ist. Gott handelt. Gott handelt an Elisabeth und Gott handelt an Maria. Das sind diese Dinge, die wir hier ganz deutlich in dieser Geschichte, in dieser Verknüpfung, in der Zusammenführung dieser beiden Handlungsstränge sehen. Und das finde ich so schön, weil dieser Text uns eindrücklich zeigt, wie Gottes Handeln aus vielen Kleinigkeiten schlussendlich zu einem großen, ganzen Bild zusammengefügt wird. Über Jahrhunderte vorher in der Geschichte des Volkes Israel hat Gott immer wieder angekündigt, dass der Messias kommen wird, dass er einen Retter schicken wird in der Zukunft. Die Propheten selber haben häufig nicht verstanden, was sie weitergegeben haben, konnten die Zusammenhänge häufig nicht alle verstehen. Das lesen wir von Paulus später, dass er darauf Bezug nimmt, dass es ihnen unmöglich war, alles zu wissen oder das zu erkennen, was dahinter steht. Aber Gott hat ganz viele Details schon vorher dem Volk weitergegeben, die mit dem Messias zusammenhingen, wo er geboren werden soll, was sein Auftrag ist, wie er sterben wird, dass er auferstehen wird und so weiter. Seine Namen wurden schon offenbart. Also ganz viele kleine Puzzlestücke hat Gott schon vorher gegeben. Und dann waren 400 Jahre Stille angesagt. Ganz viel sagt Gott im Alten Testament und dann zwischen Alten Testament und Neuen Testament liegen ungefähr 400 Jahre, spricht Gott nichts mehr durch irgendeinen Propheten. Es ist Funkstille. Es ist erstmal alles gesagt, was das Volk wissen sollte. Und nach 400 Jahren kommt diese Geschichte oder diese beiden Geschichten, in denen deutlich wird, Gott ist am Werk und Gott handelt. Gott fügt hier die vielen kleinen Puzzlestücke zu einem großen ganzen Bild zusammen. In dem Leben dieser beiden Frauen passieren gewaltige Dinge, weil Gott nun sichtbar in die Geschichte der Menschheit eingreift. Es ist interessant, dass das Alte Testament damit schließt, dass Johannes kommen wird, also der Wegbereiter für Jesus, für den Messias. Und das Neue Testament oder die Geschichte des Neuen Testaments setzt eben genau damit ein, dass Johannes auf die Welt kommt und kurz danach Jesus auf die Welt kommt. Dass genau da angesetzt wird und dass im Leben dieser beiden Frauen vieles sichtbar wird. Aber ich glaube, auch im Leben von Elisabeth und Maria fügt sich nun ein großes Ganzes zusammen. Wenn wir nur einmal Elisabeth nehmen, könnte man sich ja schon die Frage stellen, warum muss diese arme Frau so lange kinderlos sein? Warum hat sie vorher keine Kinder bekommen, musste Ausgrenzung erleben, vielleicht Spott erleben durch die Gesellschaft um sie herum? Warum musste sie so lange Kummer und Demütigungen anderer erfahren? Und jetzt in ihren Tagen weit vorgerückt, wird sie auf einmal schwanger mit einem ganz besonderen Kind. Gott handelt und verherrlicht sich auch in dem Leben von Elisabeth. All das lässt sie staunend auf Gottes Handeln blicken. Und wisst ihr was? Gott handelt auch heute. Gott handelt auch heute in unserem Leben. Vielleicht nicht so krass und nicht so offensichtlich wie in dem Leben dieser beiden Frauen. Aber Gott handelt auch heute. Bei Elisabeth und Maria, da ging es ja, das war ja die Geschichte der Rettung der ganzen Menschheit. Da hat Gott richtig alles aufgefahren. Da ist richtig Gottes Handeln sichtbar, deutlich sichtbar gewesen. Aber ich bin mir auch sicher, dass Gott heute in deinem Leben und in meinem Leben handelt. Und er kann es so deutlich, so offensichtlich, so krass machen, wie wir es hier bei Maria und Elisabeth sehen. Es kann aber auch sein, dass Gott sehr viel unscheinbarer in unserem Leben handelt. Vielleicht nicht auf den ersten Blick für uns sofort ersichtlich, aber Gott handelt. Gott ist aktiv, auch heute. Und häufig passiert es leider, dass wir uns das gar nicht richtig bewusst machen. Wir leben manchmal einfach so weiter. Wir sind gefangen in unserem Alltag, in unseren Terminen, in unseren Aufgaben, in unseren Herausforderungen, die wir haben, dass wir häufig nicht sehen, dass Gott in meinem Leben handelt. Dass Gott immer noch aktiv ist. Dass er der gleiche ist, der damals solche Wunder getan hat und auch heute noch der gleiche ist und in unserem Leben handelt. Und wir lassen unseren Alltag einfach so weiterrauschen. Wisst ihr, ich glaube, wir haben es nötig, vielleicht wie Maria, die eine Auszeit aus ihrem Alltag in gewisser Weise gemacht hat, indem sie aus ihrem Alltag rausging und für 3 Monate bei Elisabeth verweilte, also aus den Alltagsverpflichtungen raus zu ihrer Verwandten, um dort eine Bestätigung, eine Ermutigung für ihren Glauben zu erfahren und zu sehen, dass Gott wirklich handelt, Bestätigung dafür zu erfahren, glaube ich, brauchen wir heute auch ganz bewusst Ruhepausen, in denen wir Gottes Handeln für uns einmal reflektieren und bewusst wahrnehmen können. Wisst ihr, ich stelle das bei mir im Leben immer wieder fest, dass es ziemlich flott vorangeht und es ziemlich viel zu tun gibt und man manchmal einfach nur funktioniert und einfach nur weitermacht, eine Sache nach der nächsten abarbeitet, sei es auf der Arbeit oder in der Gemeinde oder zu Hause, wo auch immer wir gefordert sind, dass einfach eine Sache nach der anderen abläuft und wir gar nicht mehr feststellen, wir gar nicht mehr merken, was Gott in unserem Leben tut. Ich glaube, es ist dran, dass wir uns immer wieder ganz bewusst Zeiten der Ruhe nehmen, uns Zeiten gönnen, in denen wir einmal uns selber auf unser Leben schauen können, auf das schauen können, was Gott in unserem Leben getan hat. Und wisst ihr, Ruhe ist wirklich eine Zeit, in der wir möglichst wenig Reizen ausgesetzt sind. Am besten keine Musik nebenbei hören. Am besten das Smartphone abschalten und weglegen. Am besten dahin, wo nicht ständig viele Leute da sind und mit einem reden oder so. Wo man wirklich zur Ruhe kommen kann und sich einmal ganz bewusst auf das einlassen kann, daran denken kann, was in der vergangenen Woche, im vergangenen Monat, in der vergangenen Zeit in meinem und in deinem Leben so vor sich gegangen ist. Um einfach zu sehen und zu merken, zu spüren, wo Gott in unserem Leben gehandelt hat. Und darüber zu staunen. Darüber zu staunen, was für einen unfassbaren Gott wir haben. Zu was für einem großartigen Gott wir eine Beziehung haben können. Ich glaube, wir verlernen es, darüber zu staunen, was Gott tut. Zumindest geht es mir immer wieder so. Lasst uns von Maria und Elisabeth hier an dieser Stelle lernen, dass wir bewusst darauf schauen, was Gott in unserem Leben tut. Und dass wir dann staunend auf eben das schauen, was Gott getan hat. Gott handelt und uns bleibt das Staunen übrig. Kommen wir zum zweiten Teil der Predigt, zu den Versen 46 bis 56. Gott handelt und wir loben. Ich lese euch einmal die Verse vor. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Dieser zweite Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, der bildet den sogenannten Lobpreis von Maria. In den ersten beiden Kapiteln von Lukas, da finden wir mehrere Lobgesänge, die also von Zacharias, den hatten wir schon, von Maria jetzt und dann folgen noch welche. Also im Prinzip Lieder, die sie gesungen haben oder ausgesprochen haben. Und das hier ist eben eins dieser Lobgesänge. Ich glaube, was beim aufmerksamen Lesen auffällt, und ich habe versucht, das gerade zu betonen beim Vorlesen, ist, dass Gottes Handeln hier in Marias Lobgesang eine ganz große Rolle spielt. Maria macht das mit vielen verschiedenen Ausdrücken deutlich, dass Gott bereits gehandelt hat. Also Gott ist aktiv, Gott handelt. Das ist immer noch das Thema, das auch hier durchkommt. Und das macht sie ganz besonders deutlich durch die Worte, er hat. Also immer wieder taucht das auf in diesem Abschnitt, er hat Gott. Gott hat bereits das gemacht. Er hat. Und immer wieder, Gott ist derjenige, der schon gehandelt hat. Das ist in der Vergangenheitsform. Gott hat bereits aktive Dinge gemacht. Gott hat bereits Großartiges vollbracht. Und vor allem macht Maria das hier in der Tatsache fest, dass Gott Menschen in ihrer Niedrigkeit, Vers 48, oder aufrichtet oder die Hungrigen sättigt und so weiter. Dass er also so irgendwie auf diejenigen, die eher ausgestoßen, die eher benachteiligt sind, dass Gott an diesen etwas Großes getan hat. Man kann diesen Lobgesang in zwei Strophen einteilen. Ich nenne das jetzt mal Strophen. Der erste Teil, die erste Strophe, sind die Verse 46 bis 49, an denen Maria schildert, wie barmherzig Gott an ihr persönlich handelt. Noch nicht den Blick in die große, weite Welt, sondern erstmal an ihr persönlich. Also Gott handelt barmherzig, großartig an Maria. Weil Gott mit seinem Handeln in Marias Alltag, in ihr persönliches Leben wirklich eingreift. Sie leitet ihr Lied mit einem eindeutigen Lob Gottes ein. Sie sagt am Anfang, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Das ist wie so ein emotionaler Ausbruch, der hier aus ihr herauskommt. Sie sieht diese Bestätigung, sie merkt das, was Gott angekündigt hat, dass es wirklich wahr ist, an ihr selber und an Elisabeth. Gott handelt, das ist großartig und es fließt so aus ihr raus. Das bricht aus, dieses Lob zu Gott. Sie möchte Gott erheben, sie möchte Gott preisen, sie möchte Gott loben für das, was er an ihr und an Elisabeth getan hat. Und manchmal halten wir Emotionen so zurück. Ne? Emotionen sind nicht alles, aber Emotionen sind auch etwas und die gehören auch zu unserem Leben dazu. Und Gott schenkt uns Freude und lässt sie uns auch ausdrücken. Und genau das tut Maria hier. Sie freut sich darüber, was Gott Großartiges in ihrem Leben getan hat. Und dann fügt sie drei Begründungen an für dieses Lob. Also nicht einfach nur, ja, schön, ich lobe dich, Gott, sondern warum? Sie führt konkrete Dinge an, warum sie Gott hier lobt. In Vers 48a sehen wir, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Jetzt müssen wir nochmal in Marias Situation zurückgehen. Dieses junge Mädchen, eigentlich noch im Elternhaus. Was hat sie eigentlich schon zu melden in der Gesellschaft? Ein Mädchen im Teenageralter. Wisst ihr, die Rabbiner oder in der jüdischen Literatur gibt es die Überlieferung von Gebeten verschiedener Rabbiner und die haben immer wieder Gebete, auch gebetet, die so wie das folgende klingen. Herr, ich danke dir, dass du mich nicht als Zöllner, als, da war noch irgendwas, als Sünder und als Frau geschaffen hast. Das war das Gebet von den Rabbinern, von den Gelehrten. Die waren Gott dankbar, dass sie keine Frau waren, weil die Frau so weit unten in der Gesellschaft war von ihrem Wert, von ihrer Stellung. Und jetzt ist da diese unverheiratete Maria als junges Mädchen. Wir müssen uns mal vorstellen, wie die anderen auf sie geblickt haben. Die war ganz unten in der Gesellschaft. Die hatte nichts zu melden, die hatte gar nichts zu sagen. Und Maria sieht, dass Gott an ihr handelt, dass Gott etwas Großartiges an ihr tut. Und sie dankt Gott dafür, sie lobt Gott, dass er sie in ihrer Niedrigkeit gesehen hat. Gott entgeht gar nichts. Manchmal fühlen wir uns so unbedeutend. Manchmal fühlen wir uns so an den Rand gedrängt, vielleicht so ausgestoßen, vielleicht so wertlos durch Dinge, die andere Menschen uns gesagt haben oder angetan haben oder was wir uns vielleicht selber einreden. Gott hat Maria in ihrer Niedrigkeit gesehen und Gott hat in ihrem Leben gehandelt. Und wir können uns sicher sein, dass Gott genauso auch in unserem Leben handelt. Auch wenn wir uns selber vielleicht ganz unten fühlen, wenn wir selber ganz ausgestoßen und weit weg sind von allen anderen, wissen wir, dass Gott uns sieht. Gott sieht dich und mich in unserer Niedrigkeit. Und dafür lobt Maria Gott. Sie lobt Gott dafür, dass er sie sieht, dass er Acht hatte auf sie, dass er barmherzig an ihr handelt, weil er sich dann nämlich auch ihrer annimmt. Vers 48b, also im zweiten Teil, sehen wir dann eine zweite Begründung. Sie lobt Gott, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Sie lobt Gott hier, weil Gott sie für etwas ganz Besonderes auserwählt hat. Er hat sie für eine ganz besondere Rolle auserwählt in dieser ganzen Geschichte von der Rettung der Menschheit. In der Rettung von dir und von mir hat Gott Maria für etwas Besonderes auserwählt, nämlich den Sohn Gottes auf diese Welt zu bringen. Ihn in das Leben hinein zu begleiten. Es war ein Baby. Jesus musste auch alles lernen, menschlich, so wie wir auch. Und sie durfte Jesus, ihren eigenen Herrn, in dieses Leben hinein begleiten. Für so eine großartige Rolle hat Gott sie auserwählt. Die Propheten hatten auch großartige Rollen. Sie haben vieles vorausgesagt, aber Maria ist ganz aktiv, ganz präsent in diesem Teil der Rettung der Menschheit. Und es verschafft ihr in diesem Heilsplan Gottes irgendwie ja, eine besondere Stellung. Jedes Jahr an Weihnachten denken wir daran, dass Maria eben geglaubt hat, das, was der Engel ihr sagte, und dass sie Jesus auf die Welt brachte. Immer wieder, über Jahrtausende, ist diese Geschichte schon gepredigt, gelesen, vorgetragen, was auch immer worden. Das Ganze führt jetzt nicht dazu, dass wir Maria in irgendeiner besonderen Art und Weise verehren. Das macht Jesus später selber deutlich, dass das jetzt nicht irgendwie etwas ist, dass Maria angebetet werden sollte oder sie irgendwie hervorhebt vor anderen. In Lukas 11, 27, 28 könnt ihr das nachlesen. Das ganz und gar nicht. Also nicht wie im Katholizismus, dass Maria jetzt angebetet oder verehrt wird. Aber sie hat trotzdem eine besondere Stellung, weil sie eine besondere Aufgabe hat. Also es ist einfach etwas Besonderes, was mit ihr passiert ist und wofür sie gebraucht wurde. Und das sagt sie, deswegen werden mich die Menschen glückselig preisen. Heißt auch nicht, dass sie irgendwie dadurch gerettet ist, dieses selig, sondern der Begriff, der hier verwendet ist, bedeutet eher, sie kann fröhlich sein oder sich darüber freuen. Es ist etwas Positives, das mit ihr passiert ist. Und deswegen, ja, es ist etwas Wunderschönes, könnte man vielleicht auch übersetzen. Und der dritte Grund, den sie hier nennt, warum sie Gott lobt, in Vers 49, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Hier bezieht sie sich nochmal auf das, was Gott bereits konkret an ihr getan hat. Sie staunt darüber, dass Gott sie für diese große Aufgabe auserwählt hat, den Retter der Welt auf diese Welt zu bringen und ihn in das Leben hinein zu begleiten. Fazit dieser ersten Strophe: Gott handelt. Er handelt in Marias Leben und Maria steht staunend daneben und blickt auf das Handeln Gottes. Und das führt zu nichts anderem, als dass sie Gott lobt. Dass sie Gottes Namen erhebt, dass sie ihn preist, dass sie Gott in den Mittelpunkt rückt. Und dann kommen wir zur zweiten Strophe, die Verse 50 bis 55. Da sehen wir Gottes barmherziges Handeln an den Menschen. Hier zeigt sich, dass Maria eben nicht nur auf sich fokussiert ist, nur den Blick auf sich selber gerichtet hat, sondern dass sie einen weiteren Blick hat. Sie sieht auch das Handeln Gottes um sich herum, an anderen Menschen. Sie sagt, und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Und auch damit lobt sie wieder Gott, weil Gott barmherzig an anderen Menschen handelt. Gott hat nicht nur in ihrem Leben großartig gehandelt, sondern auch in dem Leben derer, die ihn fürchten, die Gott fürchten. Und ich finde auch in diesem Abschnitt, dann gleich ab Vers 51, wird dann sehr deutlich, dass Gott sich um die Niedrigen kümmert. Also Maria hat er in ihrer Niedrigkeit gesehen und auch jetzt kümmert er sich um die Niedrigen, um die häufig unterdrückten Menschen, um die vergessenen Menschen. Lass mich nochmal die Verse 51 bis 53 lesen. Da sagt sie Folgendes: Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Also Gott sorgt irgendwie für eine Balance, für eine Gerechtigkeit. Diejenigen, die ganz oben sind, die werden wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht. Und diejenigen, die ausgestoßen sind, die leiden, die ausgegrenzt sind, die richtet Gott auf. Weil sie ihm nicht egal sind, weil er sich um sie kümmert. Maria macht deutlich, dass das Schicksal der Menschen Gott nicht egal ist. Ihn kümmert es, was die Menschen erleben. Ihn kümmert es, wie Menschen leiden. Ihn kümmert es, dass sich Menschen sorgen. Und durch die Ankündigung des Messias nimmt Gott nun sich auch endlich der Geschichte seines Volkes wieder an. Nach 400 Jahren des Schweigens sagt Maria hier, er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen. Warum? Um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Die Rettung von Israel, das, was über Jahrhunderte angekündigt ist, ist auf einmal greifbar. Ist auf einmal nicht mehr lange weg, nicht mehr weit in der Zukunft, sondern wirklich in Kürze da. Fazit dieser zweiten Strophe von Marias Lobgesang: Gott handelt. Immer noch das gleiche Thema. Gott handelt. Er handelt nicht nur an Maria als Einzelperson, sondern Gott handelt an allen Menschen, die ihn fürchten. Und Gott handelt ganz konkret am Volk Israel. Und Maria steht staunend daneben und kann nur noch Gott loben für das, was er getan hat und für das, was er tut. Im letzten Vers dieses Abschnittes wird dann noch erzählt, dass Maria ungefähr 3 Monate bei Elisabeth blieb, bevor sie dann wieder nach Hause zurückkehrte, Vers 56. Sie geht also noch, bevor Johannes geboren wird. Warum, ist nicht gesagt, aber beide Geburtsgeschichten von Johannes und eben von Jesus finden dann wieder getrennt statt, also diese Verknüpfung, die zusammenläuft, und dann gehen die beiden Geschichten wieder in zwei verschiedene Stränge, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil beides so seinen besonderen Stellenwert hat, eben Johannes bei seiner Geburt und Jesus dann noch viel größer und viel bedeutsamer später. Bei Maria sehen wir, finde ich, eine interessante Reaktion, als sie Gottes Handeln aus allernächster Nähe erkennt und an sich selber erleben darf. Sie ist bei Elisabeth, sie sieht staunend, dass Gott in ihrer beider Leben großartig eingegriffen hat, über die Bestätigung haben wir gesprochen. Sie sieht das und das führt dazu, dass Maria Gott lobt. Sie erhebt ihn, sie preist ihn für das, was er getan hat. Kommen wir wieder zurück zu uns, versuchen den Text auf uns anzuwenden. In meinem Leben, ich denke in dem Leben vieler von uns, wie eben schon gesagt, nehmen wir vieles so selbstverständlich hin. Manchmal merken wir gar nicht, dass Gott an uns wirkt, dass Gott handelt. Und es läuft einfach so weiter. Mir passieren gute Dinge im Alltag, ich merke sie sogar teilweise. Gott schenkt mir etwas und dann ist es für mich normal, dass Gott das tut oder dass mir so viel Gutes widerfährt. Und ich lebe mein Leben einfach so weiter. Ich nehme es als selbstverständlich, dass ich eine gute Arbeitsstelle habe, dass ich ein Zuhause habe, dass ich eine gute Familie habe, dass einfach viele gute Dinge in meinem Leben geschehen und mir widerfahren. Und das Leben geht einfach weiter. Und wir vergessen so häufig, Danke zu sagen, Gott zu loben, Gott zu ehren für das, was er alltäglich in unserem Leben tut. Lasst uns hier von Maria lernen. Lasst uns Gott loben, dieses Lob auch aussprechen, formulieren, in Worte fassen, was Gott Großartiges in deinem Leben tut und in meinem Leben. Und ich bin mir sicher, Gott tut etwas in unserem Leben. Lasst uns das verbalisieren, lasst uns das Gott nennen, lasst uns unser Lob aussprechen Gott gegenüber. Und ich glaube, wir haben mehr als genug Gründe dafür. Lasst uns schauen, was Gott in unserem Leben tut. Lasst uns aber einen Schritt weitergehen und lasst uns mal schauen, was Gott in dem Leben der Menschen um uns herum tut. Wir sind in einer Gemeinde, hier sind sehr viele Christen gemeinsam unterwegs und wir sehen, dass Gott im Leben des anderen etwas tut. Lasst uns Gott dafür loben. So wie Maria ihren Blick auch weitete und ihr ganzes Volk im Blick hatte. Gott handelt auch an anderen, nicht nur an mir. Lasst uns Gott dafür loben. Lasst uns loben, was Gott Großartiges in unserer Gemeinde tut. Lasst uns Gott dafür loben, was Gott zum Beispiel durch Jakob und Lina in Guinea macht. Wenn sie Fortschritte machen in der Bibelübersetzung, lasst uns Gott preisen dafür. Es ist großartig, was Gott dort tut. Lasst uns gucken, was Gott in anderen Teilen der Welt macht. Und lasst uns ihn loben. Gott ist aktiv, Gott handelt. Nicht irgendwo, sondern hier und jetzt. Ich glaube, wir könnten auch zu Genüge sagen, er hat. so wie Maria. Er hat bereits das und das getan in meinem Leben, im Leben von anderen. Und wisst ihr, dieser Abschnitt, finde ich, führt zum Lob Gottes. Dieser Abschnitt, der so unscheinbar erstmal wirkt, weil sich da zwei schwangere Frauen treffen und dann ein Lied gesungen wird, der scheint erstmal so unscheinbar. Aber das ist das Lob Gottes, das hier im Mittelpunkt ist. Gott handelt auf zwei verschiedenen Wegen und das kommt zusammen und deswegen wird Gott gelobt. Lasst uns von diesen beiden Frauen hier auch lernen. Es sind nicht wir Menschen, sondern es ist Gott, der angebetet, der gepriesen, der gelobt werden, der verherrlicht werden muss. Und ich glaube, Maria kann uns da ein großartiges Vorbild werden. Im heutigen Bibeltext haben wir, glaube ich, in dieser Begegnung von diesen zwei Frauen, die schwanger waren, gesehen, wie wir auf Gottes Handeln in unserem Leben reagieren können und auch sollten. Maria und Elisabeth konnten Gottes Handeln in ihrem Leben wirklich persönlich erleben, erfahren und durften darüber staunen, wie Gott diese verschiedenen kleinen Elemente zu einem großartigen Bild zusammenfügt, zu einem großen Ganzen bringt, um die Menschheit schlussendlich erretten zu können. Und dieses ganze Blicken auf das, was Gott tut, das führt bei Maria dazu, dass sie Gott lobt für das Handeln in ihrem eigenen Leben und in dem Handeln von anderen. Gott handelt. Und Gott handelt auch heute. Was ist unsere Reaktion auf dieses Handeln Gottes? Ist es Gleichgültigkeit? Weitermachen wie bisher? Oder ist es ein Lob, das Gott in den Mittelpunkt rückt, dass Gott die Ehre schenkt und Gott verherrlicht? Amen.